Sie hören den Kurier.
You said you know he doesn't have a soul.
I did say that to him, yes. And his response was, we understand one another. I wasn't being a wise guy. I was alone with him in his office. That's how it came about. It was when President Bush had said, I've looked in his eyes and saw a soul. I said, looked in your eyes, and I don't think you have a soul. And looked back at me and said, we understand each other.
So you know Vladimir Putin. You think he's a killer?
Mm-hmm. I do.
Erinnert ihr euch noch an diese Aussage? In einem Interview Mitte März für die amerikanische Talkshow Good Morning America nannte der frisch ins Amt gewählte US-Präsident Joe Biden Russlands Machthaber Wladimir Putin einen Killer. Putin ließ das nicht lange auf sich sitzen. Er hat kurzerhand den Botschafter aus Washington nach Moskau zurückberufen. Und er richtete Biden aus, er solle gesund bleiben und auf sich schauen. Ob es sich dabei mehr um eine Drohung als um einen Gruß gehandelt hat? Es ist also keine Untertreibung zu behaupten, dass die Beziehung zwischen den USA und Russland zurzeit einen neuen Tiefpunkt erreicht hat. Viele Experten meinen sogar, zuletzt war es nur während des Kalten Krieges so schlimm. Heute Mittag jedenfalls stand zum ersten Mal, seit Biden zum US-Präsident gewählt worden war, ein Treffen zwischen Biden und Putin an. Und dabei ging es um nichts Geringeres, als die ins Wanken geratene Weltordnung neu zu organisieren. Worüber genau gesprochen wurde, was man sich von dem Treffen erwarten kann und welche Rolle eigentlich China bei diesem Duell um die Welt einnimmt, hat mir Heinz Gärtner vom Institut für Politikwissenschaften von der Uni Wien erklärt. Er ist Experte für die amerikanische Außen- und Sicherheitspolitik sowie für Theorien der internationalen Politik. Willkommen zu einer aktuellen Folge des Daily Podcasts des Kurier. Heute mit mir, Caroline Ferstl, an diesem Mittwoch, dem 16. Juni 2021. Dass Putin heute wohl lieber Bidens Vorgänger Donald Trump getroffen hätte, ist kein Geheimnis. Die gegenseitigen Gefühle füreinander sind wohl weniger positiv geprägt und das wohl nicht erst seit Bidens Killeraussage. Damit zumindest der Boden, auf dem die beiden Staatschefs zusammentreffen, neutral ist, wurde das Treffen im Schweizer Genf abgehalten. Biden ist seit letzter Woche ja durch Europa getourt. Am Freitag stand der G7-Gipfel mit Deutschland, Frankreich, Italien, Japan, Kanada und dem Vereinigten Königreich im britischen Cornwall auf dem Programm. Auch die Premierminister von Indien, Australien, Südkorea und Südafrika waren dabei. Inhaltlich Neues hat der Gipfel aber nicht viel gebracht. Vertreter von Entwicklungsorganisationen kritisieren zum Beispiel, dass nicht genug für die Impfkampagne im Kampf gegen die Corona-Pandemie in Ländern des globalen Südens getan worden sei. Und auch im Klimaschutz würden sich die Wirtschaftsmächte vor ihrer Verantwortung drücken, heißt es. Für Biden war der Gipfel aber sowieso mehr eine Promotour, um den Zusammenschluss der westlichen Industrienationen nach außen hin zu demonstrieren. Und sich selbst den Rücken zu stärken, bevor er eben heute auf seinen weltpolitischen Gegenspieler Russland traf, meinen Experten. Biden hat vor dem Treffen mit Präsident Putin gesagt, man wolle eine stabile, vorhersehbare Beziehung aufbauen und sei nicht auf Konflikt mit Russland aus. Heikel wurde es aber trotzdem, denn auf Bidens Agenda standen nicht nur die wirtschaftliche Zusammenarbeit der beiden Länder und der globale Kampf gegen die Corona-Pandemie, sondern auch die Bekämpfung von Cyberkriminalität. So wollte Biden etwa russische Manipulationsversuche bzw. Desinformation bei den Wahlen 2016 und 2020 zugunsten Donald Trumps ansprechen, genauso wie russische Hackerangriffe auf US-Institutionen und Privatunternehmen, für die Putin bislang aber jede Verantwortung zurückgewiesen hat. Und auch der Fall des inhaftierten russischen Regimekritikers Alexei Nawalny wurde angesprochen. Gerade dieses Kapitel ist heikel, genauso wie Putins Unterstützung des weißrussischen Machthabers Alexander Lukaschenko. Ebenfalls auf dem Zettel hatte Biden die russische Aggression gegen die Ukraine, die Unterstützung des syrischen Regimes und militärische Einmischungsversuche in Libyen. Es ging also um einige heikle Themen heute Nachmittag in Genf. Aber wird dieses Treffen die Beziehung der Weltmächte positiv beeinflussen? Mit welchen Erwartungen sind die Weltmächte ins Gespräch gegangen? Und wer steht, plakativ ausgedrückt, zurzeit im Duell um die Welt besser da? Ich habe jetzt den Politologen Heinz Gärtner am Telefon. Er ist am Institut für Politikwissenschaften an der Uni Wien tätig und spezialisiert auf amerikanische Außen- und Sicherheitspolitik sowie auf Theorien der internationalen Politik. Herr Professor, viele Experten sind ja der Meinung, die Beziehung zwischen den USA und Russland ist gerade so kalt wie seit dem Kalten Krieg nicht mehr. Wie sehen Sie das? Sehen Sie das genauso?
Die Beziehungen sind sicherlich nicht ausgezeichnet und man darf sich wahrscheinlich auch nicht zu viel von diesem Gipfel erwarten. Der Kalte Krieg war natürlich geprägt von der Auseinandersetzung Kommunismus und dem Westen. Und das hat dann noch eine Entspannungspolitik gegeben. Aber wir sind auch noch weit entfernt von der Entspannungspolitik, die es also gegeben hat in den 70er Jahren und dann noch einmal mit Gorbatschow. Also im Moment stehen wir eher bei einer Situation, wo wir sagen, also es ist eher in den 60er Jahren. Wir haben noch nicht einmal den Punkt erreicht, wo es also die Helsinki-Schlussakte gegeben hat. Also von daher darf man sich von dem Gipfel, wie das sehr oft in den Medien transportiert wird, nicht einen Gipfel erwarten, wie er 1986, also 85 in Genf stattgefunden hat und dann 1986 noch einmal in Reykjavik zwischen Gorbatschow und Reagan.
Mhm. Aber nochmal kurz zurück zum aktuellen Stand der Beziehung. Wie ist es denn so weit gekommen? Was waren Ihrer Meinung nach die Knackpunkte für diese Verschlechterung der Beziehung?
Die Verschlechterung der Beziehungen ist strukturell. Es geht im Wesentlichen um einen Großmachtkonflikt und Joseph Biden hat das auch klar gemacht, dass die USA auch nicht zulassen werden, dass es irgendjemand gibt, der gleichzieht mit den USA, was vor allem auf China gemünzt war, aber natürlich auch auf Russland, weil Russland ja eine Nuklearmacht ist und von daher von den USA als Bedrohung gesehen wird. Also es ist nicht nur eine Frage der reinen Rhetorik und der Ereignisse. Natürlich sind dann Ereignisse, die zur Verschlechterung der Beziehungen beitragen. Und das waren für die USA immer, das ist vor allem eine innenpolitische Frage, die Einmischung in die inneren Angelegenheiten und in die Wahlen. Wie weit also das jetzt wirklich die Wahlen beeinflusst hätte, das ist jetzt in den USA auch nicht wirklich klar. Dann hat es die Ukraine-Krise natürlich gegeben. Und der Syrien-Konflikt, wobei man sagen muss, dass natürlich da Russland manchmal auch eine vermittelnde Rolle gespielt hat, also im Mittleren Osten. Also es ist schon auch, hat damit zu tun, dass man sich gegenseitig Schuld zuschreibt. Aber der Grund liegt eher darin, dass es sich um einen Konflikt zwischen zwei Großmächten gibt, die also wo Russland natürlich ökonomisch nicht einmal mit China also gleichzusetzen wäre, aber immerhin also Nuklearwaffen hat. Und da gibt's wahrscheinlich nicht sehr viel Schnittpunkte, entscheidende, wo man sagen kann, jetzt arbeiten wir zusammen. Also Klimaschutz wird oft erwähnt, das ist ein sehr, sehr leichtes Thema, wenn es nicht zu einer grundsätzlichen Einigung, einer grundsätzlichen Verbesserung gibt, wie eben etwa die Helsinki-Schlussakte während des Kalten Krieges. Also von daher, so bei Einzelthemen gibt es möglicherweise Schnittpunkte, aber eine wirkliche Verbesserung der Beziehungen kann man sich nur von grundsätzlichen Veränderungen erwarten. Und das kann man nicht bei diesem Gipfel jetzt festmachen oder erwarten.
Mhm. Dann aber meine Frage, wofür ist dieser Gipfel denn dann überhaupt gut?
Ja, das ist eine sehr gute Frage und ich würde den Gipfel eher so sehen wie den Gipfel 1961 zwischen Kennedy und Khrushchev in Wien. Es ging da um ein Abtesten, um die Positionen, die jeweiligen Positionen in der Weltpolitik einmal abzustecken. In diesem Fall gilt es auch darum, die heimische Bevölkerung zu bedienen, um Härte zu zeigen, um sich als Weltführer darzustellen, was ja Biden immer wieder betont, dass er auch sein will. Aber Putin will da sicherlich auch nicht sehr nachstehen. Das heißt aber jetzt nicht, dass der Gipfel zu Entspannung führt, wie damals 1961. Das war nach der Berlin-Krise und vor der Kuba-Krise. Das hat die Beziehungen nicht wirklich verändert. Das war damals auch strukturell. Die Sowjetunion und die USA waren da halt in diesen Konflikten des Kalten Krieges involviert. Also von daher, aber ich möchte den Gipfel auch nicht wirklich kleinreden. Ein wirkliches Kennenlernen und Abtasten ist natürlich auch notwendig, wenn man sich die Grenzen, wenn man die Grenzen abstecken kann und rote Linien ziehen kann, die die andere Seite dann berücksichtigen kann oder nicht. Aber sie sind ja mal da. Und die roten Linien kann man wahrscheinlich sozusagen, wird man das nur im Zweifelsfall überschreiten wollen. Mhm.
Was wären denn Erfolge des Gipfels für einerseits für Putin und andererseits für Biden? Oder was könnte man sich als Erfolge an die Fahnen heften?
Naja, man wird sich Klimaschutz beide an den Fahnen heften. Und das ist natürlich nicht sehr, sehr schwierig. Das ist relativ unverbindlich. Man wird betonen, dass man in der Rüstungskontrolle zusammenarbeiten will, was ich nicht glaube, dass das tatsächlich umgesetzt werden wird, weil Biden wird keinen Rüstungskontrollvertrag durch den Kongress bekommen mit zwei Drittel Mehrheit. Also das für sind die Republikaner nicht zu haben. Die Themen im Detail sind also zu unterschiedlich. Russland will Raketenabwehr, die USA wollen die taktischen Waffen angesprochen haben. Man wird betonen, dass man im Iran-Abkommen einen gemeinsamen Strang zieht. Das tut man und das ist auch gut so. Das war schon vor dem Gipfel so. Keiner will den Iran sehen mit Nuklearwaffen und alle wollen das Abkommen wieder in Gang zu bringen. Also die Details werden da jetzt gerade in Wien verhandelt. Sanktionen werden nicht aufgehoben werden. Also von daher, was Putin wahrscheinlich will, das wäre wahrscheinlich ein etwas, wo Russland dann auch Zugeständnisse machen könnte. Trotz des schwierigen Themas könnte man rote Linien ziehen bei Cyberangriffen. Also das kann ich mir vorstellen, dass man da also gewisse Dinge bespricht und sagt, bisher ja und nicht weiter. Das könnte auch ein Erfolg des Gipfel sein. Man wird sozusagen relativ unverbindliche Themen in den Vordergrund stellen bei den jeweiligen Pressekonferenzen dann. Wie gesagt, aber die grundsätzlich wird der Gipfel an den Beziehungen nicht wirklich was ändern können.
Wie wahrscheinlich ist es denn, dass der russische Botschafter nach Washington zurückgeschickt wird?
Den ja, das wird, ja das glaube ich schon. Also Botschafter, also auf dieser diplomatischen Ebene, glaube ich, ja. da gibt's wahrscheinlich Erfolge. Also von da glaube ich, da gibt's keine Ressentiments mehr. Also das war natürlich eine spontane und eine ad hoc Entscheidung, den abzuziehen, aber das geht wieder. Also das wird wieder der Fall sein. Das ist auch notwendig wegen der Kommunikation.
Okay, das heißt, zusammenfassend kann man sagen, es geht da um ein Antasten an die jeweilige globale Macht, sage ich mal. Aber Sie haben es schon angesprochen, bei diesem Duell um die Welt, nenne ich es jetzt einmal, gilt es ja auch einen dritten Gegner zu berücksichtigen, nämlich China.
Ja, China ist der wichtigere für Biden. Erstens stimmt das, also es geht um ein Abtasten und gewisse Grenzen ziehen. Aber China ist an der obersten Prioritätenliste der USA und von Joseph Biden. Und wenn er nach Europa kommt, so ist seine Agenda, wie man so schön sagt, oder seine Vorhaben heißen China und nicht Europa. Er will also mit den Europäern Allianzen schmieden auf den verschiedensten Ebenen, um China zu begegnen und sozusagen zu verhindern, dass China in den verschiedensten Bereichen gleichzieht mit den USA. Und das betrifft auch Technologie wie Huawei und das betrifft also auch die Konfliktsituationen in der Welt und das betrifft auch den militärischen Aufstieg Chinas, obwohl man sagen muss, dass Chinas Militärausgaben dreimal geringer sind als die der USA und China bis jetzt nur einen Stützpunkt in der Welt hat und die USA 800. Also wenn Austin, Verteidigungsminister, sagt, wir müssen verhindern, den dass die China den komparativen Vorteil der USA ausgleichen. So ist es ein bisschen ein Euphemismus, das ist China noch relativ weit davon entfernt. Aber die USA, und das ist so eine Urangst, haben das, was historisch immer wieder passiert ist und eher längerfristige Auswirkungen hat, dass es einen Auf- und Abstieg von Großmächten gibt, dass China die USA als erste Weltmacht ablösen würden. Und das ist sozusagen die Urangst, und das wollen die USA mit allen Mitteln, sage ich, verhindern. Und letztlich glaube ich auch, dass es, wenn es nicht so kooperative Maßnahmen gibt, vor einem militärischen Konflikt dann nicht zurückschrecken würden.
Aber wo ist da die Rolle Russlands in diesem Dreiergespann? Versucht da die USA, Russland auf seine Seite zu ziehen? Russland würde ich ja jetzt eher in Zusammenarbeit mit China sehen.
Naja, das würde ich nicht ganz so sehen. Die USA haben natürlich China und Russland ein bisschen zusammengedrängt, weil der Joseph Biden von dieser Allianz von Demokratien gegen Autokratien spricht und sie beiden eigentlich in einen Topf wirft. Wir haben genügend Konfliktlinien zwischen Russland und China. Biden wird natürlich das schon versuchen, Russland etwas wegzudrängen von China. Das war so etwas wie der Gipfel 1972, als Nixon nach China gefahren ist. Da war es umgekehrt. Wollte natürlich Nixon China von der Sowjetunion lösen. Also ein geopolitisches Spiel, also mit Russland gegen China, das wäre Biden natürlich recht. Dem widerspricht natürlich diese Allianz der Demokratien, diese Wertegemeinschaft, wo er beide in das andere Lager gibt. Und zweitens hat eigentlich Biden nicht wirklich was anzubieten, Russland, dass Russland da sagt, na, ich bin jetzt Unterstützer euch im Fall von China. Das Einzige ist, man sagt, na gut, man fordert China auf, gemeinsam Rüstungskontrollverhandlungen zu führen, was China einfach nicht akzeptieren kann, weil die Arsenale einfach so unterschiedlich sind. Das Einzige, was man vorstellen könnte, dass wo Russland dann auch wirtschaftlich vielleicht Zugeständnisse machen könnte, ist, wenn Sanktionen aufgehoben werden. Und das kann Biden daheim wieder nicht gut verkaufen, wegen die Ukraine-Sanktionen aufgehoben werden oder die Sanktionen wegen Nawalny und Menschenrechten. Also er hat wirklich Russland nicht viel anzubieten, obwohl er es natürlich versuchen wird, ein bisschen einen Keil zwischen China und Russland da einzuschieben.
Alles klar, Herr Professor, vielen Dank für Ihre Expertise.
Gerne.
Das Treffen war also ein reines Abtasten der Standpunkte der jeweils anderen Weltmacht. Viel Neues dürfen wir uns nicht erwarten, aber damit hatten Experten ja schon im Vorhinein gerechnet. Spannender wird da wohl das erste Treffen werden zwischen Biden und Chinas Regierungschef Xi Jinping. Wann das stattfindet, das steht allerdings noch in den Sternen. Jetzt am Abend jedenfalls treten Biden und Putin getrennt vor die Presse und geben erste Stellungnahmen ab. Ein gemeinsames Essen hat es während der 5-Stunden-Sitzung übrigens nicht gegeben. Und auch aus einem gemeinsamen EM-Schauen wird heute wohl nichts mehr. Dabei muss die Stimmung in Genf ja richtig gut sein. Heute Abend spielt nämlich die Schweiz gegen Italien. Und damit entlasse ich euch für heute auch in den wohlverdienten Fußballabend. Wer vor dem Anpfiff noch in die richtige Stimmung kommen will, dem empfehle ich unseren Fußball-Podcast Nachspielzeit. Zu finden auf allen Podcast-Anbietern wie Spotify, Fayo oder Apple Podcast. Um Ton und Schnitt hat sich heute wieder Dominik Kanzian gekümmert. Produziert wird der Podcast von Elias Nadmesnik. Mein Name ist Caroline Ferstl. Habt noch einen schönen Abend und bis bald.